Solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist der Vers, um den es gehen soll. Es ist ganz interessant, wenn man einen Blick in die Bibel wirft, und zwar in diese Geschichte, die wir alle kennen, die Geschichte um Noah und dieser großen Flut, nachdem die Arche Noah auf diesem Berg Ararat auflief und Noah mit seiner ganzen Familie herauskam, da ist etwas sehr Interessantes passiert, und zwar Gott fing an, ein Selbstgespräch zu führen. Das kennen wir aus der Bibel auch an anderer Stelle, dass David beispielsweise anfing, ein Selbstgespräch zu führen. Er kommunizierte mit seiner Seele und sagte, komm Seele, lobe den Herrn. Gott spricht hier auch mit sich selbst. Er spricht in seinem Herzen. Und das, was Gott in seinem Herzen sprach, waren genau diese Worte. Solange die Erde besteht, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und ich möchte mit euch heute über dieses Prinzip aus der Bibel nachdenken, dieses Prinzip von Saat und Ernte, weil es ein sehr besonderes Prinzip ist. Warum ist es besonders? Weil Gott der Erfinder und auch der Erhalter dieses Prinzips ist. Aber jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, was bedeutet es eigentlich, das Prinzip von Saat und Ernte, was bedeutet das für uns? Hat es eine Bedeutung und was bedeutet das vielleicht auch für uns als Gemeinde? Wenn man sich dieses Prinzip näher anschaut, dann ist es ja so, also wenn ich einen Samen nehme, stellt euch vor, ich hätte jetzt hier in meiner Hand so ein Maiskorn. Wenn ich dieses Maiskorn nehme und in die Erde pflanze, was passiert? Es wächst und es vervielfältigt sich. Wenn man dieses Maiskorn sich so in der Hand ansieht, dann denkt man erstmal, Mensch, es ist nicht das kleinste unter allen Samenkörnern, aber es sieht erstmal relativ unscheinbar aus. Aber wenn man diesen Samen in die Erde pflanzt, dann wächst daraus ein Stängel nach einer gewissen Zeit mit ein oder zwei Trieben. Und jeder dieser Triebe, das wusste ich übrigens vorher nicht, bringt wie viel Maiskörner hervor, wer weiß es? 600 bis 800 Maiskörner. Also worum geht es bei diesem Prinzip? Du säst Samen in die Erde, er wächst und er vervielfältigt sich. Und deshalb ist dieses Prinzip von Saat und Ernte sehr interessant. Es ist aber auch aus einem anderen Grund sehr interessant, weil es nicht nur für die Landwirtschaft gilt, sondern auch für unser persönliches Leben. Das Prinzip von Ursache und Wirkung, so könnte man auch sagen, trifft auch auf uns Menschen zu. Alles, was du tust, wird Folgen haben. Was du säst, wirst du auch ernten. Vielleicht mal so ein paar Beispiele, um das deutlich zu machen. Du kannst nicht jede Nacht um eins ins Bett gehen und am nächsten Tag dir literweise Kaffee gönnen und erwarten, dass es dir immer gut geht. Das funktioniert nicht. Wenn deine Ehe problematisch ist, dann rate ich dir, triff dich nicht unbedingt mit Leuten, deren Ehe auch problematisch ist. Was wird die Frucht davon sein? Triff dich eher mit Leuten, deren Ehe gut läuft, dass du vielleicht Entscheidendes für dich auch lernen kannst. Vielleicht kennt ihr noch diesen, vielleicht war es der spektakulärste Rechtsstreit, den es jemals so in Deutschland gab. Der zuckerkranke Richter Hans-Josef Brinkmann aus Neubrandenburg klagte die Firmen Mars und Coca-Cola an. Weil er war mittlerweile sehr stark übergewichtig, zuckerkrank, weil er jeden Tag mehrere Liter Cola trank und Mars und Snickers verzehrte und plötzlich ganz frustriert war, dass das so negative Folgen hatte. Die Klage wurde abgewehrt. Warum? Er hätte es im Grunde genommen eigentlich wissen können, müssen. Und jetzt stell dir mal vor, dein ganzes Leben wäre nach diesem Prinzip organisiert. Also statt Zufall, Ernte, statt Schicksal, aufgegangene Saat. Und wenn dem so wäre, dann müssten wir im Grunde genommen von heute anfangen und sehr engagiert fragen, zum Beispiel, was sähe ich eigentlich in meinem Leben? Sähe ich das, was ich haben will? Oder sehe ich etwas, was ich eigentlich gar nicht möchte? Welche Ernte soll sich in meinem Leben einstellen? Und das kannst du dich als Individuum fragen. Aber wir können uns als Gemeinde auch fragen, was sehen wir als Gemeinde und welche Ernte wollen wir eigentlich in unserem Leben haben? Paulus erwähnt dieses Prinzip in einem seiner Briefe, und zwar im Galaterbrief. Und da schreibt er Folgendes, Galater Kapitel 6, die Verse 7 bis 10. Meint nur nicht, ihr könntet euch über Gott lustig machen. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer sich nur auf sich selbst verlässt, den erwartet der ewige Tod. Wer sich aber durch den Geist Gottes führen lässt, der wird durch ihn ewiges Leben empfangen. Lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nicht vorher aufgeben. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Ich finde ganz interessant, dass Paulus hier von diesem Prinzip spricht und er nicht nur bei der Landwirtschaft bleibt, sondern er hier zweimal von dem Verhalten spricht. Also das Prinzip von Saat und Ernte auch im Kontext unseres Verhaltens. Und Paulus erwähnt hier ganz schlicht, aber doch sehr klar, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Stellt euch mal einen Agrarökonom vor, der sein Feld bestellt und nach 2-3 Monaten fährt er wieder auf dieses Feld und er kriegt einen Schock. Warum kriegt er einen Schock? Er kriegt einen Schock, weil er feststellt, oh nein, das wächst ja. Mein Trecker ist kaputt, die Silos sind voll, was mache ich jetzt? Kein Bauer, der sein Feld bestellt, würde so reagieren. Markus, oder? Denn jeder weiß, also wenn ich etwas sähe, dann wird es aufgehen. Vielleicht braucht es manchmal aufgrund von Wetterverhältnissen etwas mehr Zeit, aber es wird aufgehen. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass wenn es um uns Menschen geht und wenn es um unser Verhalten geht, dass wir nahezu auf einem Auge blind sind. Es gibt eine ganz interessante Geschichte dazu. Da geht es um einen Großgrundbesitzer, der schickt seinen Knecht los und sagt, hey, lieber Knecht, säe auf meinen Feldern Gerste aus. Und er macht das, er sät aber nicht Gerste aus, sondern Hafer. Und dieser Großgrundbesitzer, der schaut sich nach ein paar Monaten seine Felder an und er stellt fest, Moment mal, das ist ja gar nicht Gerste, das ist ja Hafer. Und er rennt aufgeregt zurück, stellt seinen Knecht zur Rede und sagt, sag mal, habe ich dir nicht gesagt, du sollst Gerste anpflanzen? Ich sehe Hafer, was um Himmels Willen soll das? Und der Knecht antwortet, ja, also, naja, ich habe so gedacht, ich sehe Hafer und vielleicht wird ja irgendwann Gerste draus. Und der Großgrundbesitzer, der schaut ihn an und sagt, sag mal, so dumm kann man doch gar nicht sein, weil das verändert sich doch nicht. Das bleibt doch. Und dann schaut der Knecht seinen Großgrundbesitzer an und er sagt ihm, du tust eigentlich genau das Gleiche. Du bist ein richtig fieser Chef und du tust jeden Tag so viel Schlechtes. Und du denkst, wenn Gott eines Tages wiederkommt, dann wird ihn das überhaupt nicht interessieren und er wird dich in Liebe und Barmherzigkeit annehmen. Du selbst glaubst, dass sich die Dinge einfach so verändern. Was noch interessant ist, dass Paulus hier davon spricht, nicht müde zu werden. Ich habe mir so die Frage gestellt, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Ernte und Aussaat? Beides hat ja, denke ich, mit Arbeit zu tun. Aber als Sohn eines Agrarökonoms weiß ich, also Ernte verbinde ich viel mehr mit Erfolg, mit Freude, mit wow, da wird eine fette Ernte eingefahren. Und Aussehen, also ich war selten mit dabei, aber irgendwie fand ich das Aussehen immer relativ unspektakulär und nicht so sehr attraktiv. Du fährst auf ein karges Feld und du säst Kartoffeln oder irgendwas in die Erde und du siehst erst einmal gar nichts. Also das Säen ist häufig eine nicht so sehr attraktive und schöne Aufgabe. Aber trotz alledem ist es wichtig, dass wir säen. Und wer nicht sät, wird auch nicht ernten. Es gibt bei diesem Prinzip von Saat und Ernte auch zwei Extreme, die wir kennen müssen. Es gibt einmal, vielleicht kennt ihr diesen Vers aus der Bibel, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und der biblische Hintergrund ist der, dass wir Menschen manchmal etwas total Banales tun, aber dieses Banale löst manchmal in unserem Leben eine wahnsinnige Kettenreaktion aus. Kleine Ursache, große Folgen. Wisst ihr, auf Wind folgt nicht Wind, sondern Sturm. Eine kleine unbedachte Äußerung kann manchmal eine wahnsinnige Kettenreaktion hervorrufen. Ein One-Night-Stand kann deine Ehe und deine ganze Zukunft völlig aus den Angeln heben. Ein unbedachter Kauf führt dich in die Privatinsolvenz. Eine Lüge zwingt dich zur nächsten Lüge und verstrickt dich in ein Netz voller Lügen. Demgegenüber, geradezu als Kontrast, steht ein ganz anderer Vers: Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Und in diesem Psalm ist ein Geschehen aus der Historie eingearbeitet, nämlich das, dass einige der Israeliten, die in babylonischer Gefangenschaft waren, wieder zurückkommen in ihre Heimat und neu beginnen, eine Existenz aufzubauen, aber feststellen, wir haben eigentlich nichts. Wir haben im Grunde genommen nur ein paar Samen, die wir säen können. Und die säen sie mit großer Traurigkeit und fragen sich, wird es alles wachsen? Werden wir im nächsten Sommer genug zu essen haben? Und der Psalmist schreibt, hey, es gibt dieses Prinzip von Saat und Ernte. Und das, was ihr jetzt sät, wird wachsen und es wird reiche Frucht bringen. Und es wird der Tag kommen, da werdet ihr euch darüber freuen. Und in diesem Vers wird eine Menge darüber ausgesagt, wie Gott ist. Gott hat nämlich ein besonderes Faible für das Geringe, für das Kleine und für das Verachtete. Vermehrung ist sein Spezialgebiet. Denkt an die Geschichte der Speisung der 5000 mit 5 Broten und 2 Fischen. 12 Jünger verändern im Grunde genommen eine ganze Welt. Das kleine Volk Israel, das kleinste unter allen Völkern, wird der Ursprung des Glaubens. Jesus in der Krippe, Erlöser für eine ganze Menschheit. Dieses Prinzip von Saat und Ernte beinhaltet aber auch ein paar Missverständnisse. Und ich möchte mal 2 nennen. Das erste ist, der eine sät, der andere erntet. Jesus sagt im Neuen Testament an einer Stelle, er schickt seine Jünger los und er sagt, ich habe euch auf ein Feld geschickt, das ihr nicht bestellt habt, damit ihr dort ernten sollt. Also das bedeutet, andere haben sich abgemüht und ihr erntet jetzt die Früchte ihrer Arbeit. Wisst ihr, vieles von dem, worauf ich heute stolz bin, habe ich Menschen zu verdanken, die in mein Leben investiert haben. Ich bin die Frucht der Großzügigkeit eines anderen und du bist es auch. Hier in dieser Gemeinde bin ich getauft worden, die meisten von euch wissen das, hier in dieser Gemeinde habe ich geheiratet und hier in dieser Gemeinde oder auch in vielen externen Veranstaltungen in der Stadthalle habe ich vielleicht sogar die wichtigsten Impulse für mein Leben mit Jesus bekommen. Warum? Weil viele von euch die Gasrechnung bezahlt haben. Weil viele von euch gesagt haben, wir wollen an diesem Ort Gemeinde. Und deshalb geben wir auch Geld, damit ein Gebäude entstehen kann. Deshalb finanzieren wir einen Pastor, der sich viele kreative Dinge überlegt, damit wir diesen guten Samen ausstreuen können. Und von daher stehe ich zutiefst in eurer Schuld. Ich bin die Frucht der Großzügigkeit anderer Menschen. Wisst ihr, was haben wir anderen Menschen alles zu verdanken? Den Wohlstand, den wir heute haben, verdanken wir der Nachkriegsgeneration, die sehr viel sparsamer war, als wir es heute sind. Den Mauerfall, über den wir in dieser Woche nachgedacht haben, verdanken wir Menschen, die selbstlos und mutig agiert haben und die eine Menge in ihrem Leben auch riskiert haben. Und das bedeutet, bei diesem Prinzip von Saat und Ernte müssen wir über unser eigenes Leben hinausdenken. Wie viele Missionare in dieser Welt haben gesät und haben vielleicht selber nie mit ansehen dürfen, was es bedeutet, die Ernte einzufahren. Aber sie haben gesät für nachfolgende Generationen. Paulus schreibt einmal so schön: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Und ein anderes wichtiges Missverständnis: Wir sind in unserem Land so gepolt, nach A kommt immer B. Also ich muss nur A tun und dann wird sich B automatisch einstellen. Und wenn beispielsweise irgendjemand in einer Firma so einen akuten Motivationsverlust hat, dann denken wir sofort, naja, dann kommt B, dann steht er eben als nächstes auf der Kündigungsliste. Unser ganzes Rechtssystem basiert auf diesem linear-kausalen Denken. Es gibt eine Ursache, es gibt eine Auswirkung und irgendjemand muss Schuld haben. Und ich frage euch, ist es im Leben mit Gott genauso, dass wir irgendwann sagen, na, ich muss also jetzt nur das eine säen und dann kommt auch genau das dann raus, was ich gesät habe? Ist das so ein Automatismus? Und das ist wirklich so eine göttliche Spannung, weil dieses Prinzip ja schon gilt. Aber ich sage euch etwas, wie ich das verstehe und wie ich diese göttliche Spannung für mich auflöse. Gott möchte, dass wir alle im Miteinander freiwillig geben und investieren, aus Liebe und nicht aus dem Grund, dass wir etwas bekommen. Aber Gott möchte nicht, dass wir in unserem Leben einfach immer nur tun und nichts erwarten, sondern Gott möchte, dass egal, was wir aus Liebe oder aus Loyalität oder aus Treue heraus tun, dass wir davon ausgehen, dass Gott etwas Großartiges daraus macht. Jesus erzählt in der Bergpredigt von Leuten, die ihre Frömmigkeit zur Schau gestellt haben, in der Weise, dass sie sich immer irgendwo öffentlich hingestellt haben, um zu beten. Weil sie dachten, also wenn ich A tue, dann kommt B dabei raus. Wenn ich A bete in der Öffentlichkeit, dann kommt B dabei raus, dass alle mich ganz großartig finden und alle sagen, Mensch, was bist du eigentlich für ein frommer Typ? Und Jesus sagt, so sollt ihr es nicht machen. Jesus sagt, geh zu deinem Vater in stille Kämmerlein und bete zu ihm und dein Vater im Himmel, der wird dich dafür belohnen. Und das bedeutet, alles, was du aus Liebe heraus investierst, geht nicht irgendwann in einem luftleeren Raum auf, sondern Gott wird uns Menschen auch dafür belohnen. Aber manchmal ganz anders, als wir uns das vorstellen. Ich habe eben schon angedeutet, dieses Prinzip von Saat und Ernte gilt nicht nur für den landwirtschaftlichen Bereich, sondern wir finden in der Bibel viele Beispiele dafür, wie wir dieses Prinzip auch auf andere Bereiche anwenden können. Und die Bibel sagt auf der einen Seite, dass der Same die Bibel ist. Die Worte in der Bibel sind wie ein Same. Jesus beschreibt in Markus 4 dieses Gleichnis vom Sämann. Der Sämann, der ausgeht und den guten Samen ausstreut. Und das ist etwas, was Pastoren jede Woche und manchmal noch häufiger tun. Sie predigen und sie säen damit diesen guten Samen aus. Und manchmal, nicht immer, fällt dieser Samen auf guten, fruchtbaren Boden, er dringt tief ein und er bringt Frucht, er geht auf. Ein Freund von mir, der hat 25 Jahre lang bei der Sparkasse gearbeitet. Und wenn du 25 Jahre bei der Sparkasse bist, dann denkst du schon irgendwie so an Rente und denkst dir, Mensch, gute Vorsorge, alles ist gut. Und er hatte so diese Gedanken, Mensch, irgendwie will Gott, dass jetzt nochmal was ganz anderes kommt. Und dann sitzt er in einer Predigt, wo der gute Samen ausgestreut wird und der Pastor predigt über Abraham und über diese Verheißung, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und auf einmal hört er diese Worte und sie fallen in sein Herz und er fühlt sich von Gott herausgefordert, etwas ganz Neues zu wagen. Er kündigt seinen Job und arbeitet heute in einem christlichen Non-Profit-Unternehmen. Die Worte aus der Bibel. Das zweite, das ist eine Faust aus Buchstaben. Worte, die wir sprechen jeden Tag, sind eine Saat, die wir aussäen. Manchmal denke ich, es ist ganz gut, das mal wieder neu zu wissen. All das, was du jeden Tag aussprichst, was du formulierst, was du in Worte kleidest, ist wie ein Same, der aufgeht. Und wenn du Menschen ermutigst und wenn du positiv bist, dann wird es eine gute Ernte geben. Aber wenn deine Worte Zweifel beinhalten, Angst oder vielleicht auch verletzende Worte sind, dann wird eine entsprechende Ernte aufgehen. Und die Bibel ist voll von solchen Ausdrücken, von solchen Versen wie Epheser 4. Redet nicht schlecht voneinander, was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein, eine Wohltat für alle. Oder bei Jakobus, aber die Zunge haben sie nie in den Griff bekommen, unkontrolliert verbreitet sie ihr tödliches Gift. Ich werde nie vergessen, wie einmal jemand auf mich zukam und sagte, Thomas, ändere deine Worte und du veränderst dein Leben. Sprache schafft Wirklichkeit. Du kannst mit deinen Worten Freundschaften aufbauen und Freundschaften zerstören. Du kannst mit deinen Worten Gott loben oder dich, wie wir das eben im Galaterbrief gelesen haben, oder du kannst dich lustig machen über Gott. Du kannst Menschen liebevoll ermutigen, sie trösten und aufbauen oder du kannst sie im Grunde genommen tief verletzen. Als ich ein paar Jahre Christ war, habe ich so gedacht, Jesus, ich will mich an dieses Prinzip halten. Und ich war nach einer Weile so ziemlich enttäuscht, weil ich gedacht habe, ich gebrauche jetzt im Grunde genommen wirklich wenig negative Worte. Und irgendwie habe ich den Eindruck, ich kriege auch nichts dafür. Und es war mir so, als hätte Gott zu mir gesprochen mit den Worten, du Thomas, es reicht nicht, nur einfach nicht mehr negative Worte zu verwenden, sondern es geht darum, dass du gute Worte aussprichst. Und wie wäre das, wenn wir hier in der Gemeinde so einen Grundsatz haben, dass wir sagen, wir bringen keine Kritik hervor, wir zeigen keine Schwächen auf, ohne nicht auch etwas Positives gesagt zu haben. Wir sagen nichts Negatives über einen anderen in der Gemeinde, ohne nicht auch etwas Gutes über sie oder ihn zu sagen. Das dritte ist oder sind Taten. Taten sind wie ein Same, der aufgehen wird. Ich werde nie vergessen, wie ich in Lübeck gefragt wurde, eine Beerdigung zu halten. Ein junger Mann aus der Gemeinde kam auf mich zu und sagte, du Thomas, meine Mutter ist gestorben, sie hatte nichts mit Kirche und Glaube zu tun. Würdest du aus Liebe zu mir und zu unserer Familie, würdest du meine Mutter beerdigen? Und dann ist die Beerdigung und wir sind in einer riesigen Kirche in Lübeck und es sind 5 Leute anwesend. Mein Freund mit Frau, ich als Pastor und ein anderer Bruder mit seiner Frau. Und ich habe noch nie in meinem Leben eine solch traurige Beerdigung erlebt. Und die Brüder erzählten mir nachher, dass die Mutter immer nur Streit suchte. Und immer nur versucht hat, irgendwo Dinge zu entzweien, bis an ihr Lebensende. Was wir säen, werden wir ernten. Das nächste ist, dass unsere Gedankenwelt auch eine Sphäre ist, in die wir etwas aussäen können. Schon der weise König Salomo sagte, mehr als alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. In der Antike hat man sich oft vorgestellt, dass feindliche Stimmen in uns Menschen sind. Also irgendetwas, was uns zerstören will und was man bekämpfen muss, wogegen man sich wappnen muss mit Magie, religiösen Praktiken oder mit Gebet. Und wisst ihr, wenn wir mal in unser Leben hineinhorchen, ist es nicht so, dass es eine unzählbare Schar von Stimmen in uns gibt? und dass es manchmal wichtig ist, so eine Art Gedankenhygiene vorzunehmen. Wie viele von euch sitzen heute Morgen hier und quälen sich manchmal mit diesen Gedanken, bin ich wirklich gut genug? Und wisst ihr, wenn du das lange denkst in deinem Leben, bin ich gut genug oder ich bin nicht gut genug, dann entwickelt jeder Mensch daraus unterschiedliche Strategien. Zum Beispiel die Strategie, dass du unsicher wirst, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist. Oder die Strategie, dass du im Beisein anderer ständig davon sprichst, dass du nicht gut genug bist. Und das ist für andere Menschen manchmal ziemlich anstrengend. Und die Bibel ermutigt uns, einen guten Samen auszusehen, indem wir uns fragen, was ist die Wahrheit? Wie denkt Gott über mein Leben? Und ich möchte dir sagen, Gott liebt dich. Wenn Gott einen Kühlschrank hätte, wenn er einen hätte, dann würde dein Bild darauf kleben. Das andere ist, zu diesem Menschen, den wir hier sehen, Menschen sind auch wie ein guter Same. Viele von euch kennen das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Und wir lesen davon, dass Arbeiter vom Feld zurückkommen und ihren Gutsbesitzer anhauen und sagen, sag mal, hast du nicht guten Samen auf diesen Acker gesät? Da ist überall nur Unkraut. Wie kommt es eigentlich? Und Jesus erklärt dieses Gleichnis mit den folgenden Worten, dass er nämlich sagt, der gute Same steht für die Kinder des Himmelreichs, das Unkraut, der schlechte Samen, steht für die Kinder des Bösen, hat Jesus gesagt. Wisst ihr, wenn Gott einen Personenkreis, wenn Gott eine bestimmte Region beeinflussen will, was tut er? Er sät Menschen aus als Same, die dort die ganze Umgebung positiv beeinflussen. Das Ding ist nur, der Teufel tut es auch. Also der Mensch ist auch wir, du bist wie ein Same. Und das Letzte, das ist das liebe, gute Geld. Geld ist auch ein Same, den du, wenn du ihn weggibst, investierst und der aufgeht und viel Frucht bringt. Lest mal den Korintherbrief, sehr interessant. Da geht es um diese Thematik, dass dort gesammelt werden soll, weil es der Urgemeinde in Jerusalem sehr schlecht ging. Die brauchten Geld. Und die ganze Gemeinde fragt sich, hey, wie machen wir das eigentlich? Und Paulus sagt, an jedem ersten Tag in der Woche, tut etwas Geld zusammen, damit, wenn ich komme, ihr nicht einen Schock bekommt, was ihr alles geben sollt, sondern fangt im Voraus an, etwas zu geben. Und das investiert für andere Menschen. Wisst ihr, wenn es um Finanzen geht, ich weiß nicht, ich bin manchmal so gepolt, dass ich so sage, oh Jesus, wenn ich im Lotto gewinne, dann werde ich an die Gemeinde denken. Oder wenn ich irgendwann mal sterbe und es gibt ein Erbe, dann werde ich die Gemeinde immer berücksichtigen. Wir Menschen sind manchmal so geneigt, dass wir immer so in die Zukunft hineindenken und planen. Aber Gott möchte, dass wir von dem, was wir jetzt haben, etwas geben. 2. Korinther 8, Vers 12. Gott kommt es dabei nicht auf die Höhe der Gabe an, sondern auf unsere Bereitwilligkeit. Er freut sich über das, was jeder geben kann und verlangt nichts von uns, was wir nicht haben. Du musst nicht das geben, was du gar nicht hast. Du brauchst nur das geben, was du hast. Lass uns mal schauen zum Ende. Was ist eigentlich die Ernte, die ich in meinem Leben haben möchte? Auf welche Ernte möchtest du dich in deinem Leben fixieren? Ernte ist vom Neuen Testament her oder überhaupt von der Bibel her ein sehr komplexer Begriff. Bei Ernte geht es zum Beispiel zuallererst natürlich um die Versorgung in unserem Leben mit Nahrung. Es geht um dieses Prinzip von Saat und Ernte. Also wenn du nicht säst, dann wirst du auch nichts bekommen. Ernte wird aber auch gebraucht dafür, dass Menschen sich für Gott begeistern, umkehren und ein Leben mit diesem Gott leben. Das wird auch als Ernte bezeichnet und Ernte steht für das Ende. Ernte steht für das Ende. Das Ende unseres Lebens ist wie eine Ernte. Und wenn das so ist, dann ist die Frage wichtig, wie zufrieden bist du mit deiner Ernte, die du jetzt schon siehst? Und welche Ernte willst du einmal haben? Ist es nicht so, dass wir alle viele Dinge im Leben tun, die zu Ergebnissen führen, die wir eigentlich gar nicht haben wollen? Wenn du einen Bauern fragst, worauf es im Leben ankommt, dann würde er wahrscheinlich sofort sagen, also es kommt doch darauf an, dass du eine Ernte einfährst. Ich säe doch nicht einfach nur zum Spaß. Ich persönlich liebe Menschen, die am Ende ihres Lebens sagen, hey, ich bin lebenssatt. Ich habe mein Leben gelebt, positiv. Ich bin mit der Ernte meines Lebens zufrieden. Wisst ihr, wenn wir eine andere Ernte einfahren möchten als diejenige, die wir jetzt sehen, dann müssen wir heute am besten schon anfangen, unseren Samen zu verändern. Wir können uns ja mal fragen, welche Rückschlüsse muss ich eigentlich ziehen, wenn ich mal schaue, was bei mir momentan so wächst? Ist das, was ich ernte, nicht vielleicht am Ende einfach nur das Resultat einer falschen Saat? Was habe ich eigentlich über die Jahre gesät? Und wisst ihr, wenn du in deinem Leben merkst, ich habe 1000 Mal schlechte Samen ausgesät, dann kannst du Jesus um Vergebung bitten und er vergibt dir auch. Aber dann musst du gute Samen aussehen, damit das ganze Unkraut von den guten Sprösslingen erstickt wird. Ernten hängt eng zusammen mit Säen. Und das Säen, habe ich am Anfang schon gesagt, das Säen ist etwas, was uns, glaube ich, allen nicht so sehr liegt. Es ist nicht so attraktiv. Es ist viel verbunden auch mit Arbeit und mit Anstrengung. Und deswegen steht in der Bibel auch, der Faule wird nichts ernten. Was du nicht säst, wirst du nicht ernten. Wisst ihr, manchmal kommen Leute auf mich zu und sagen, Mensch Thomas, du bist 45 und als Pastor hast du eigentlich eine ganz sportliche Figur. Und ich sage dann immer, ja, ich habe gebetet und plötzlich war ich sportlich. Nein, ich gehe 2x die Woche zum Sport und manchmal passt mir das so gar nicht. Und es ist manchmal auch einfach super anstrengend. Und wenn du eine gute Ernte einfahren möchtest, dann heißt es, treu zu sein und treu guten Samen auszusehen. Manchmal musst du die schwierigen Zeiten durchleben, damit du die guten Zeiten erleben kannst. Und ich liebe diese Geschichten aus der Bibel, zum Beispiel von Josef, der so viel Treue investiert hat und so viel Niederlagen, aber der nie aufgegeben hat, diesen guten Samen des Glaubens und der Treue auszusehen. Und am Ende ist er einer der großartigsten Staatsmänner Ägyptens. Ich denke an eine Mutter, die 20 Jahre lang für ihren Sohn gebetet hat, der Drogen nahm und mit den unangenehmsten Leuten verkehrte und nach 20 Jahren erlebt hat, dass ihr Sohn sein ganzes Leben umkrempelte. Und heute ist es ein Pastor einer großen Gemeinde in Australien. Ich möchte euch einfach mal am Ende fragen, was für eine Ernte möchtest du denn in deinem Leben? Vielleicht ist diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe das für mich mal so versucht zu tun. Ist es die Ernte eines dankbaren Lebens? Also undankbar möchte ich am Ende meines Lebens nicht sein. Ich möchte nicht mit 70 oder 80 Jahren bitter sein und nur Kritik üben oder negativ sein. Nein. Aber wenn du ein dankbarer Mensch sein möchtest und so wie Paulus sagen möchtest, hey, ich habe den guten Kampf gekämpft, was musst du dann eigentlich aussehen? Güte, Barmherzigkeit, Leidenschaft, Geld? Oder manche wünschen sich vielleicht ein geduldiges Wesen. Was musst du aussehen, wenn du ein geduldiger Mensch werden willst? In der Bibel lesen wir, Geduld ist besser als Mut oder Kraft. Denn am Ende erreicht der am meisten, der Durchhaltevermögen hat, der geduldig ist. Nicht der erreicht am meisten, der einfach nur stark ist. Aber was musst du säen, damit du in deinem Leben geduldiger wirst? Und ich glaube, Geduld ist eine Frucht des Geistes. Geduld ist nicht einfach etwas, was du dir antrainieren kannst, wie viele andere Dinge auch. Sondern wenn du Geduld lernen möchtest, ich glaube, dann musst du beten, dass Gott das in dir wachsen lässt. Zwei Dinge noch zum Abschluss. Fang jetzt an zu säen. Ohne Säen keine Ernte. Der Same nützt niemandem etwas, solange er irgendwo herumliegt. Das Wort Gottes bringt keinem etwas, wenn es dich nicht erreicht hat und wenn du es nicht weitergibst. Dein Geld kann erst dann anderen Menschen helfen, wenn du es investierst. Deine Worte werden erst dann andere Menschen ermutigen, wenn du sie aussprichst. Deine Gedanken werden sich erst dann ändern, wenn du die Gedanken Gottes über dein Leben dich damit näherst. Und das allerletzte, erinnere dich, du bist immer die Frucht der Großzügigkeit eines anderen. Ich frage euch mal, sollten wir Christen nicht die liebevollsten und großzügigsten Menschen hier auf diesem Universum sein? Hier auf dieser Erde? Sollten wir das nicht sein? Und dann schaue ich mir Jesus an, wie Jesus mit kaputten Leuten, mit Zöllnern, mit Prostituierten, mit kranken Menschen Zeit verbracht hat. Wie unendlich großzügig war Jesus. Und er hat nicht ständig auf die Uhr gesehen, ich habe aber nicht so lange Zeit, weil ich gleich noch in den Tempel gehen muss. Er hat Zeit investiert für Menschen. Und er hat nicht nur das getan, er hat viel vom Reich Gottes gesprochen. Und er hat Menschen wieder eine Lebensvision gegeben. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Zu Petrus hat er gesagt, auf dir, Petrus, will ich meine Gemeinde bauen. Was empfinden Menschen, wenn sie mit uns zusammen sind, dass etwas von diesem göttlichen Leben durch uns zu ihnen fließt oder empfinden sie uns einfach nur als anstrengend? Und Jesus hat sich auch um die handfesten Dinge gekümmert. Jesus war nicht einfach nur ein Spiritueller, nein, er hat Menschen geholfen. Er hat Menschen geheilt. Er hat sie berührt. Jesus war so unglaublich großzügig. Wisst ihr, vielleicht war Jesus am Ende niemand, der so viel Wert auf die Ernte gelegt hat. Vielleicht hat Jesus mehr Wert darauf gelegt, viele gute Dinge auszusehen. Und das hat er getan. Jeden Tag, jede Stunde. In jedem Moment seines Lebens. Aber Jesus wusste auch, dass das, was er tat, eine einzigartige Frucht herbeiführen wird, nämlich die Frucht der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Und lasst uns, der Martin setzt sich gleich mal so ans Klavier und spielt so ein kleines Instrumentalstück. Und ich lade euch ein, in den nächsten 3, 4, 5 Minuten, wenn ihr wollt, hier nach vorn zu kommen. Ihr könnt euch hier eine Tüte nehmen mit Samenkörnern. Und diese Tüten sind alle beschriftet. Da steht zum Beispiel Bibel drauf, Gedanken, Verhalten, Finanzen. Und ihr könnt euch so eine Tüte nehmen und ihr könnt selber mal für euch entscheiden, was möchte ich in der kommenden Woche, in der Zukunft. Was möchte ich aussäen? Vielleicht sind es gute Worte. Vielleicht sind es gute Gedanken, die du neu in deinem Leben aussehen möchtest, weil da nicht so gute Gedanken sind. Vielleicht ist es aber einfach der Punkt Geld, dass du sagst, hey, ich möchte Geld investieren, weil ich genug davon habe. Ich lade euch ein, Martin, leg einfach schon mal los, hier nach vorn zu kommen und euch einfach so eine Samentüte mitzunehmen als Erinnerung an diesen Gottesdienst und auch als Herausforderung einfach mal zu schauen, was ist das, was ich in der Zukunft meines Lebens, was ich neu aussehen möchte, in der Hoffnung, in der festen Hoffnung, dass es nicht vergebens ist, sondern dass diese Saat aufgehen wird. Und Paulus hat gesagt, was der Mensch sät, das wird er ernten. Und all das, was du investierst aus Liebe zu ihm, wird aufgehen in seinem Reich. Amen. Jesus, ich danke dir, dass Gebet auch eine gute Saat ist. Und Jesus, ich bitte dich für all diejenigen, wir sind ein Leib und wenn ein Glied leidet, so leiden alle anderen mit. Und ich bitte dich für all diejenigen, die gleich allein zu Hause sind, die in dieser Woche einen lieben Menschen verloren haben. Ich bitte dich, dass du mit deinem Trost da bist und dass auch wir da sind, wo wir wirklich gute Worte aussäen können oder einfach mit unserer Gegenwart die Umstände positiv beeinflussen können. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen tiefen Frieden, der höher ist und weiter ist als alle menschliche Vernunft. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. In Jesu Namen. Amen.